Katja Ebert, Bürgermeisterin für Seeheim-Jugendheim. Der Podcast zur Wahl. Unsere Bürgermeisterwahl ist in die Verlängerung gegangen. Es gibt eine Stichwahl und ich bin drin. Am 5. November wird also nochmal gewählt. Und eins ist schon mal klar, es gibt auf jeden Fall eine Bürgermeisterin. Der erste Wahldurchgang am 8. Oktober war für uns alle ein spannender Abend. Es war ein knappes Rennen, aber am Ende haben wir uns alle riesig gefreut, dass zum ersten Mal eine grüne Kandidatin in der Stichwahl hier in Seeheim-Jugendheim um das Bürgermeisteramt mit dabei ist. Die Wahlbeteiligung im ersten Wahlgang war natürlich ziemlich hoch, dadurch, dass die Landtagswahl ja parallel war. 70% haben gewählt. Das ist deutlich mehr als bei normalen, bei üblichen Bürgermeisterwahlen, die ganz alleine stattfinden. Aber es ist natürlich auch erstmal ein tolles Gefühl zu wissen, dass so viele Leute ihre Stimme abgegeben haben und dass das Ergebnis wirklich sehr repräsentativ ist. Und an dem Wahlsonntag ging gleich abends die Überlegung weiter, was machen wir jetzt? Wie können wir die Wähler von Herrn Kreisel von mir überzeugen und wie können wir sie ansprechen? Da ging viele Überlegungen los und gleichzeitig ging auch die Arbeit los. Wir haben gleich Sonntagabend schon viele Plakate überklebt mit diesem Stichwahlaufkleber, dass einfach klar ist, ich bin weiter, ich bin in der Stichwahl und das Rennen ist noch nicht vorbei. Und um diese Frage, was jetzt und wie weiter, soll es jetzt im Podcast gehen. Zum einen um den Wahlkampf, was wir schon gemacht haben in den letzten beiden Wochen, was wir noch machen werden und wie man überhaupt noch Wahlkampf macht, wenn ja gefühlt bis zur ersten Wahl schon der ganze Wahlkampf einmal auserzählt ist und man eigentlich alles schon rübergebracht hat, was man sagen wollte. Zum Zweiten soll es um die Wahlempfehlung der CDU gehen. Da kamen auch im Haustürwahlkampf jetzt wieder viele Fragen und ich möchte kurz auf einiges eingehen. Und zum Dritten möchte ich nochmal meine Gasthaustour am Sonntag ankündigen, zu der alle herzlich eingeladen sind. Gerade die, die sich jetzt umentscheiden dürfen und die vielleicht noch Fragen an mich haben oder mich einfach nochmal persönlich kennenlernen möchten. Tja, was macht man als Wahlkampf, wenn die Wahl eigentlich schon war? Alles wiederholen macht keinen Sinn, nochmal neue Themen auf den Tisch legen, macht in meinen Augen auch keinen Sinn, denn alles, was mir wichtig ist, habe ich natürlich schon auch vorher immer wieder betont und dazu auch zum Beispiel Social Media gemacht, es stand auf der Webseite und so weiter. Was war also vor allem die Zielsetzung für uns? Zum einen natürlich, das Datum von der Stichwahl nochmal präsent zu machen, denn 4 Wochen nach der ersten Wahl ist eher ungewöhnlich. Aber bei uns war es jetzt nun mal so, weil dazwischen die Herbstferien gelegen haben. Zum Zweiten ist natürlich auch immer Ziel, die eigenen Wähler nochmal zu motivieren, auch bei der zweiten Wahl hinzugehen und die Stimme nochmal abzugeben, damit man die Stimmen natürlich alle behält, die man vorher schon hatte. Und zum Dritten natürlich auch die Wähler anzusprechen, die im ersten Wahlgang Herrn Kreisel gewählt haben und sich jetzt also nochmal umentscheiden konnten. Und wie hat sich das nun in Maßnahmen umgesetzt? Zum einen haben wir natürlich wieder Wahlstände gemacht. Einer war schon letzten Samstag und es wird nochmal einen geben am Samstag direkt vor der Wahl auf den Markt in Seeheim. Und natürlich, unsere Plakate sind hängen oder stehen geblieben, haben aber diesen pinken Aufkleber mit dem Stichwahldatum bekommen und bekommen jetzt so nach und nach auch noch einen zweiten gelben Aufkleber, wo einfach nur noch Mitmachen draufsteht. Dass man einfach nochmal was Neues sieht, dass einem was nochmal anspringt und sagt, hier, es ist noch eine Wahl, man muss nochmal an die Uhren gehen. Und wir haben auch nochmal ein paar Plakate nachdrucken lassen und haben sie, wie ich finde, relativ dezent auch im Gemeindegebiet nochmal verteilt und aufgehängt. Und um die bereits verteilten Plakate muss man sich auch kümmern, sie ab und zu mal wieder richten oder neue hinstellen, wenn die alten kaputt sind. Auch das zählt zum Wahlkampfalltag. Und jetzt am Wochenende wurden auch weitgehend im gesamten Gemeindegebiet nochmal so Mini-Flyer verteilt, quasi Größe dieses Heftchens, was ich vor den Sommerferien mal an alle Haushalte habe verteilen lassen, wo ich mich vorgestellt habe, aber einfach nur als Fallzettel, mehr oder weniger nur als Reminder, es gibt nochmal eine Stichwahl und bitte geht nochmal wählen. Und unter genau diesem Motto mache ich jetzt auch nochmal Haustürwahlkampf. Machen Sie mit, gehen Sie nochmal wählen und verteile dabei Tulpenzwiebeln. Und das kommt auch ganz gut an. Die meisten Leute finden das eine nette Idee, vor allem, weil jetzt natürlich auch die Saison ist, um die Blumen zu pflanzen und im nächsten Frühjahr dann was Schönes im Garten stehen zu haben. Und an dieser Stelle nochmal mein Dank an alle, die mit mir die letzten Wochen Haustürwahlkampf gemacht haben. Das mache ich ja nie alleine, sondern immer in Begleitung von einer Person. Und das ist immer ein ganzer Nachmittag, der dafür drauf geht. Herzlichen Dank an jeden, der mit mir schon dabei war, teilweise ja auch schon mehrfach. Als zweites möchte ich hier über die Wahlempfehlung der CDU sprechen. Die CDU hat ja relativ zeitnah nach dem ersten Wahlgang eine Empfehlung für mich ausgesprochen, hat das auch über die Presse, über ihre Webseite und Social Media verteilt. Und ich muss auch sagen, hilft auch im Wahlkampf jetzt noch mit, unterstützt uns und ist an unserer Seite. Denn es ist natürlich auch ziemlich schwierig, gerade auch mit den Herbstferien jetzt dazwischen, so einen Wahlkampf personell nochmal zu besetzen und zu führen, weil es eben alles nicht planbar und sehr kurzfristig ist. Zu dieser Wahlempfehlung und der Pressemitteilung dazu gab es dann auch prompt eine Reaktion der SPD, auch über die Presse und über ihre Social-Media-Kanäle und auch einen Leserbrief. Ich möchte es an dieser Stelle nochmal sachlich beleuchten. Wie kam das überhaupt? Was sind die Punkte, die auch schon vorher eigentlich darauf hingeführt haben, dass es diese Wahlempfehlung und keine andere gegeben hat? Und was bedeutet das jetzt auch für die Zukunft? Das Jahr 23 war ja bei uns in der Kommunalpolitik geprägt von diesen sehr, sehr schwierigen Haushaltsdebatten, weil wir einfach einen Haushalt vorgelegt bekommen haben mit einem Riesendefizit von über 8 Millionen Euro, einem Vorschlag, die Grundsteuer zu verdoppeln. Und mit dieser Vorlage mussten wir in der Kommunalpolitik arbeiten und versuchen, das Beste daraus zu machen. Und eine große Position in unseren Investitionen und auch eine mit einem großen Einfluss auf unsere Finanzrechnung, also vor allem auf die Zahlungsströme in der Gemeinde, ist natürlich das Forum am Rathaus, was jetzt schon als Rohbau mitten in unserer Ortsmitte in Seeheim steht, für alle sichtbar. Das muss natürlich fertig gebaut werden. Da ist jetzt kein Zurückrudern mehr. Und für dieses Fertigbauen brauchen wir vor allem eines, nämlich Kredite. Und um diese Kredite wiederum aufnehmen zu können, brauchen wir einen genehmigungsfähigen Haushalt. Und hier hat man schon im späten Frühjahr und im Frühsommer gemerkt, wie die verschiedenen Ansichten der Parteien auseinandergehen, wie mit diesem Haushalt umzugehen ist, was die kurzfristigen Möglichkeiten sind, die wir haben. Und hier ist auch die Ursache eigentlich begründet für diese Wahlempfehlung. Die SPD hat in der Haushaltsdebatte immer wieder gefordert, die Grundsteuer maximal um 200 Punkte zu erhöhen. Und ganz ehrlich, damit ist sie natürlich bei uns allen auch irgendwo offene Türen eingerannt. Das hätten wir alle sehr, sehr gerne gemacht, denn schließlich sind alle Parlamentarier in der Gemeindevertretung auch Steuerzahler. Jeder hier zahlt auch diese erhöhte Grundsteuer. Aber es war leider nicht so einfach, denn ab dem Punkt, wo wir bei einer Erhöhung von 350 Punkten waren, hätten wir noch über 1,1 Millionen pro Jahr weiter einsparen müssen, für die nächsten 4 Jahre mindestens, um eine niedrigere Grundsteuererhöhung umsetzen zu können und trotzdem einen genehmigungsfähigen Haushalt zu haben. Und an diesem Punkt ist die SPD ausgeschert und hat sicherlich auch im Hinblick auf die Wahl gesagt, nö, diese Grundsteuererhöhung, die tragen wir nicht mit, hat aber auch keinen Vorschlag gemacht, wie man anders diese Einsparungen realisieren könnte oder wie man sonst diesen Ausfall bei den Grundsteuern durch was anderes kompensieren könnte. Und hier sind meine Fraktion, die Grünen und ich, auch in die Verantwortung gegangen. Obwohl wir eigentlich früher, als das noch zur Debatte stand, für eine kleinere Version des Forum am Rathaus immer gewesen sind und gestimmt haben, haben wir gesagt, jetzt, wo wir soweit sind, jetzt müssen wir es auch finanzieren und dafür brauchen wir diesen genehmigungsfähigen Haushalt. Und wir haben trotz Wahlkampf diese unangenehme Entscheidung mitgetragen, die Grundsteuer zu erhöhen. Es ist völlig klar, dass die unpopulär ist. Das habe ich beim Haustürwahlkampf wochenlang an verschiedensten Haustüren auch diskutiert und immer wieder erklärt, woher das kam. Und ich habe gemerkt, viele Leute wissen nicht wirklich, was dahinter steckt, was wirklich die Hauptverursacher sind. Und da haben sowohl wir Grünen als auch die CDU und die Gemeinde auch versucht, immer wieder zu informieren, woran liegt es dann eigentlich wirklich? Es liegt nicht nur am Forum. Das Forum ist vielleicht ein Aspekt, aber viel größere Aspekte sind die Tariferhöhung im öffentlichen Dienst und vor allem die gestiegene Kreis- und Schulumlage. Dagegen hat auch die SPD natürlich kein Rezept gehabt. Und ein Rezept, diese Kostensteigerung auf der einen Seite woanders wieder einzusparen, gab es auch nicht. Und deswegen haben wir den sauren Apfel gebissen und haben die Finanzierung gesichert für dieses Großprojekt hier, was wir als Grüne eigentlich nie in der Größenordnung befürwortet haben, aber was jetzt nur einmal da ist und einfach zu Ende gebracht werden muss. Und im Gespräch mit der CDU wurde dann auch schnell klar, dass das einer der Hauptpunkte ist, warum sie denken, dass sie mit mir und auch meiner Fraktion momentan konstruktiver zusammenarbeiten können, auch wenn manche Entscheidungen vielleicht unpopulär sind als eben mit der SPD. Wir hier in Seeheim-Jugendheim haben in der Lokalpolitik ja eine relativ lange Tradition schon, mit wechselnden Mehrheiten zu arbeiten, keine festen Koalitionen zu haben. Wir haben schon, solange ich in der Lokalpolitik bin, 3 starke Fraktionen, CDU, Grüne, SPD. Das schwankt immer so ein bisschen, wer ist größer, wer ist kleiner. Aber am Ende des Tages braucht immer eine Partei, mindestens eine zweite, um irgendwelche Beschlüsse durchzukriegen. Und daran wird sich durch diese Wahlempfehlung auch in Zukunft nichts ändern. Wir werden hier keine Koalitionen eingehen oder keine Blockbildung betreiben. Das entspricht einfach nicht unserer politischen Tradition hier in Seeheim-Jugendheim. Diese Wahlempfehlung war also jetzt weniger eine politische Richtungsentscheidung, sondern es war viel auch in der Person begründet. Das kam auch im Gespräch ganz klar rüber, dass es auch damit zu tun hat, was ich bisher in meinem Leben gemacht habe, dass ich Unternehmerin war, dass ich hier die Innovit mitgegründet habe und mit aufgebaut habe, dass ich in der Wirtschaftsprüfung gearbeitet habe. Und das ist ja was, das fällt auch in der politischen Diskussion immer wieder auf, ob jemand was von Zahlen versteht oder nicht. Und ich denke, da hat die CDU auch schon genug Erfahrung mit mir gemacht in der Vergangenheit. Die wissen schon, dass ich weiß, wovon ich rede, dass ich mich gerade in die Haushaltsthemen immer tief reinarbeite und dass ich auch einfach den Haushaltsaufbau, die Struktur verstehe, aber eben auch was von Führung verstehe und von Management verstehe. Und das, denke ich, war auch einer der ausschlaggebenden Faktoren für diese Wahlempfehlung. Was wir, CDU und Grüne, aber in der Zukunft durchaus machen werden, ist einen verstärkten Austausch, schauen, wo liegen politische Gemeinsamkeiten, welche Projekte wollen wir vielleicht gemeinsam vorantreiben, weil wir die beide eigentlich gut finden und auf diesem Level thematisch, projektbezogen zusammenarbeiten, da wo es passt. Für mich ist es an diesem Punkt natürlich sehr wichtig zu wissen, dass ich als Bürgermeisterin, wenn ich gewählt bin, 2 große Fraktionen hinter mir habe, die mich unterstützen, die hinter mir stehen und mit denen ein gutes Arbeitsverhältnis besteht, sodass auch eine gute Arbeitsfähigkeit innerhalb der Kommune dann gegeben ist. Was ich mir für Seeheim-Jugendheim schwer vorstellen könnte, sind die derzeit herrschenden Darmstädter Verhältnisse. Da ist ja ein neuer Oberbürgermeister gewählt, der nicht die Mehrheitskoalition hinter sich hat. Da haben wir eine Koalition aus Volt, Grünen und der CDU und einen SPD-Bürgermeister. Und wer das Darmstädter Echo liest oder das anderweitig irgendwie über die Presse, über Social Media verfolgt, da gibt es ja schon größere Probleme, weil einfach der Bürgermeister keine Mehrheit im Parlament hat für seine Projekte. Und das natürlich ständig Gegenwind und Kritik aus der Politik gegenüber diesem Bürgermeister gibt. Ich denke, das täte uns allen nicht gut, wenn wir da so eine Blockade hätten, weil der Bürgermeister einfach keinen Rückhalt in der Politik hat. Und auch thematisch finde ich persönlich, ist das überhaupt kein Gegensatz. Auf Landesebene arbeiten Grüne und CDU schon lange relativ geräuschlos miteinander. Es sind nicht immer alle Grünen ganz glücklich darüber, was da so passiert, weil vielen nicht genug passiert. Es sind auch nicht alle aus der CDU vielleicht immer ganz glücklich mit allem, was diese Koalition entscheidet. Aber ich denke, in Summe ist es ein sehr gutes Abwägen von verschiedenen Interessen und ein guter Kompromiss zwischen den verschiedenen Interessen in der Bevölkerung. Und genau so stelle ich mir das auch für Seeheim-Jugendheim vor, dass wir sowohl wirtschaftliche wie auch ökologische Interessen abwägen, dass wir gemeinsam aus diesen verschiedenen Backgrounds und verschiedenen politischen Richtungen Kompromisse finden, die für uns als Kommune von Vorteil sind, die uns voranbringen und vor allem die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger auch guten Gewissens mittragen kann. Und zum Abschluss möchte ich einfach nochmal einladen, jetzt für diesen Sonntag, den 29. Oktober, zu meiner Gasthaustour. Ich freue mich natürlich auf jeden, den ich noch nicht kenne, der noch Fragen hat, der sich jetzt nochmal neu orientieren möchte und mich einfach persönlich kennenlernen möchte, aber natürlich auch auf alle, die ich schon kenne, mit denen ich schon öfter bei Stammtischen oder an den Wahlständen gestanden und gesessen habe und mit denen ich einfach noch mal eine Runde schnacken kann und auf den letzten Metern man sich noch mal austauschen kann, bevor die Stichwahl kommt. Ich starte um 10.30 Uhr in der Brasserie Chaussee hier in Seeheim zur besten Frühstücks- oder Brunchzeit. Dann geht es weiter ab 14 Uhr in der Villa Journal bis, denke mal, circa 17 Uhr, also auch Kaffeezeit. Und ab 19 Uhr bin ich oben in Oberberbach im Dese Ordo. Momentan gibt es da noch die Straßensperrung und die soll angeblich auch bis Samstag wieder vorbei sein. Falls das nicht der Fall ist, muss man leider die Umleitung fahren, um auf die Parkplätze oben an der Bürgerhalle zum Beispiel zu kommen. Also da muss man vielleicht nochmal ganz kurzfristig auf der Gemeinde-Homepage schauen, was mit dieser Sperrung ist und ob die wieder aufgehoben ist. Es könnte also Probleme mit der Parkplatzsuche geben. Ich ende also mit einer herzlichen Einladung an alle, die mich noch nicht kennen und natürlich auch an alle, die mich schon kennen. Kommt vorbei und trefft mich am 29. Oktober in der Brasserie Chaussee, in der Villa Journal und im Dese Otto. Bis dahin!